habe zwei kleine Vorbemerkungen. Die erste, die Dias sind nicht alle so schön, wie ich sie gerne hätte. Sie verblassen auch im Laufe der Jahre. Das Ganze ist ja auch eigentlich eine Einladung, vielleicht einmal dem Original zu begegnen. Das ist das eine. Dann werden wir, wir hörten es schon, das Ganze in einem Block halten, aber darin zweimal solche kleinen Inseln schaffen. An bestimmten Stellen hören wir zu einem Dia dann einen Choral. Die großen Altäre des Mittelalters wollten Bibeln sein. Es waren Wandelaltäre, die sich aufklappen ließen wie Bücher. Und sie boten dem Betrachter eine ganze Reihe von Schauseiten. Hier haben wir nur eine. Man nannte sie auch Armenbibeln, nämlich für die Armen im Geist, die nicht lesen und schreiben konnten und denen man das Evangelium gerne vor die Augen malte. Gottes Wort zum Sehen. Eine der gewaltigsten dieser Bibeln entstand in einem kleinen oberelsässischen Dorf in Isenheim zwischen den Jahren 1512 und 1515, also am Vorabend der Reformation. Kunstgeschichtler sagen uns, das sei eines der mächtigsten Zeugnisse abendländischen Geistes. Wir aber sagen ganz schlicht, das ist eine Bibel, und zwar nicht nur eine Armenbibel, sondern eine Bibel für die Ärmsten. Heute steht dieser Altar im Museum Unterlinden in Colmar, in einer ehemaligen Kirche. Sie sehen dort diesen schönen Chorraum. Sicher ein würdiger Platz, allerdings ein Museum. Wenn man solch einen Altar herausnimmt aus dem gottesdienstlichen Raum, dann nimmt man ihm seine ursprüngliche Aufgabe. Und dann besteht die Gefahr, dass man ihn einschrumpft auf das bloß Interessante und Schöne, dass er zu einem Schaustück wird für Kunstkenner und Kunstbeflissene. Dann wird die Predigt für die Augen eine Sehenswürdigkeit, die man, wie man so sagt, mitnimmt beim Sightseeing. Deshalb ist es zunächst einmal wichtig, dass wir nach der ursprünglichen Heimat und dem ursprünglichen Auftrag dieses Altars fragen. Eigentlich alle mittelalterlichen Altäre waren Auftragswerk. Dieser Altar wurde bestellt vom Antoniterorden für das Kloster und Spital in Isenheim. Hier auf einer Seitentafel sehen wir den heiligen Antonius. Er ist so der Vater der Eremiten, der Vater des Mönchtums. Um das Jahr 300 hat er wohl in Ägypten gelebt. Seine angeblichen Gebeine sollten um das Jahr 1000 in ein Dorf der französischen Dauphiné gebracht werden. Und eine Legende erzählt, dass dort um das Jahr 1100 der Sohn eines begüterten Edelmannes von der Hautpest befallen wurde. Bei lebendigem Leibe drohte er unter entsetzlichen Schmerzen zu verfaulen. Der verzweifelte Vater rief den heiligen Antonius flehentlich um Hilfe an und gelobte ihm zugleich sein ganzes Vermögen, falls der Junge gesund würde. Das geschah überraschend und der Vater hielt ebenso überraschend Wort. Sein Kapital bildete den Grundstock für die Arbeit der Antoniterbruderschaft. Sie waren ein Hospitalorden, also ein Orden, der sich um Kranke mühte. Und zwar insbesondere um Menschen, die vom Antoniusfeuer befallen waren. So nannte man im Volksmund damals eine schreckliche Krankheit. Das Antoniusfeuer hat sich seit dem 11. Jahrhundert wie eine Epidemie immer wieder in Europa ausgebreitet. Es geht da um eine Mutterkornerkrankung, also um eine zumeist tödliche Pilzinfektion. Wenn das Jahr feucht war und das Getreide zu verfaulen drohte, dann konnte sich dieser Pilz ausbreiten und wenn man ihn mitaß, dann kam diese schlimme Infektion zustande. Man sprach von Feuer wegen des Symptoms, das als erstes hervortrat, nämlich eines entsetzlich brennenden Schmerzes. Die Glieder wurden brandig, faulig, färbten sich schließlich schwarz wie Kohle, Menschen verwesten bei lebendigem Leibe. Der Behandlung solcher Menschen wandten sich die Antoniter zu. Sie bereiteten aus Heilkräutern Arzneien und waren schon sehr geschickte Chirurgen und haben manchem durch Gliedamputationen das Leben gerettet. Die Abbildung, die wir hier sehen, zeigt in erschreckendem Realismus das medizinisch getreue Abbild eines Menschen, der an dieser Mutterkornbranderkrankung leidet. Für solche von entsetzlicher Pein gequälten und bereits vom Verwesungshauch des Todes umgebenen Menschen, für solche Leute wurde der Isenheimer Altar gemalt. Er wandte sich also nicht an Satte und Gesunde, nicht an Kunstbeflissene und Schönheitsdurstige, nicht an Kenner und Genießer, sondern an Menschen mitten in der Hölle brannt. Das war natürlich für den Maler, der den Auftrag bekam, ausgerechnet für diese Leute solch ein Altarwerk zu schaffen, eine ungeheure Herausforderung, sicher auch eine schwere Last. Gibt es denn eine gute Nachricht, ein Evangelium, eine gemalte Bibel für diese Allerärmsten? Welche Botschaft hält eigentlich in solch einer Grenzsituation stand? Dass Sterbende getröstet werden, Hinterbliebene aufgerichtet, Verzweifelte ermutigt? Was ist eigentlich die Wahrheit, die durchträgt, wenn alles Schöne zerfällt? Kann es einen Himmel geben mitten in solch einer Hölle? Dieser Ausschnitt, wir werden nachher den Zusammenhang noch eingehender anschauen, dieser Ausschnitt ist also ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis des ganzen Altars. Hier haben wir sozusagen den Sitz im Leben. Und diese entsetzliche Darstellung eines gepeinigten Menschen möchte uns hereinholen, auf das Evangelium des Malers Matthies zu hören. Da wird erzählt vom Besuch zweier Eremiten. Zwei Einsiedler treffen sich in einer fast paradiesischen Landschaft, also die Ökologen wären ganz selig, so etwas anzuschauen. Der 90-jährige heilige Antonius, links auf einem mächtigen Felsbrocken in feierlicher Gewandung, hat den ältesten aller Eremiten, den 113-jährigen Paulus von Theben, aufgesucht. Im Mittelalter wurde die goldene Legende, die Legenda Aurea, gern gelesen, ein Erbauungsbuch, und sie erzählt davon, dass in jener weltabgeschiedenen Hochgebirgseinsamkeit, wo Mensch und Tier fast paradiesisch beieinander wohnen, sich täglich das Elia-Wunder wiederholt habe. Sie müssen jetzt bitte einmal links oben in die Ecke schauen. Da kommt ein Rabe und bringt allabendlich dem Paulus ein Brot. An diesem Tag aber, wo die beiden Väter sich begegnen, da hat er ein doppeltes mitgebracht. Wir werden noch sehen, dass die Bilder des Isenheimer Altars alle mindestens zwei Bedeutungsschichten haben, mindestens zwei Stockwerke haben. Hier in der Gestalt des ehrwürdigen Ordenspatrons Antonius, also jenes alten Eremiten, ist gleichzeitig der Ordenspräzeptor Guido Gersi dargestellt, der zur Zeit Grünewalds lebt und den Altar bestellt hatte. Man kann das an einem Wappen sehen, man kann das an der Kleiderfarbe sehen. Der Guido Gersi dürfte damals etwa 80 Jahre gewesen sein. Wir wissen nicht viel von ihm. Er war jedenfalls dort in Isenheim Ordensvorsteher, Spitalleiter, Chefarzt und Seelsorger, all das in Personalunion. Er hat Kirche und Krankenhaus prächtig ausgebaut und hat dann sein Werk mit einem neuen Hochaltar, das war immer etwas Besonderes, krönen wollen, und da ging es eben um die Arbeit des Matthias Grünewald. Also das ist der heilige Antonius und gleichzeitig der Vorsteher des Klosters und des Krankenhauses dort in Isenheim. Auf der anderen Seite, wir haben gesagt, das ist der über 100-jährige Eremit Paulus. in dem hat sich der Maler Grünewald selbst dargestellt. Er war damals allerdings erst zwischen 50 oder 60 Jahre alt und hat sich ein wenig künstlich gealtert, um dem greisen Eremiten nahe zu kommen. Das wäre für unsere Zeit ja schon erstaunlich, wenn man sich künstlich älter machen wollte. Also hier begegnen sich der Auftraggeber und der Maler. Und wenn man sie so beieinander sieht und die lebhaften Gästen, dann hat man den Eindruck, sie entwerfen gerade miteinander das Konzept des Isenheimer Altars. Was da dargestellt werden soll, was da zum Ausdruck gebracht werden soll, in eindringlichem Gespräch. Also ein gelungenes Teamwork zwischen einem Theologen und einem Künstler. Da sehen Sie so eine sprechende Hand, das ist ja eines der großen Themen Grünewalds. Sie sehen auch, dass für Eremiten Maniküre keine Rolle spielt. Dort zu den Füßen dieses mächtigen Felsbrocken, auf dem der Antonius sitzt, da sehen Sie das Wappen des Guido Gersi, also des Vorstehers dort. Und was eigentlich sehr viel schöner ist, man sieht dort ein wunderschönes Stillleben von Pflanzen. Biologen haben in dem Umfeld, rechts und links, 14 oder 15 Arten erkannt. Und das sind alles Heilpflanzen aus der Klosterapotheke der Antoniter. Spitz- und breitwegerig, Hahnenfuß, weiße Taubnessel und so fort. Von den Bäumen herab, von den Abgestorbenen, hängt eine Moosart mit antibiotischer Wirkung. All das hat man dort in dem Krankenhaus eingesetzt. Man wollte Heilung und Heil. Lebenshilfe im umfassenden Sinne. Tinkturen zur Genesung und das Wasser des Lebens. Im Hintergrund dieses Bildes haben Sie vielleicht einen Bach gesehen, an dem ein Hirsch gerade trinkt. Das ist eine Anspielung an jenes Psalmwort vom Hirsch, der schreit nach dem lebendigen Wasser. Heil und Heilung, darum ging's. Dort im Spital in Isenheim. Noch an einer anderen Stelle hat sich der Maler Grünewald in den Altar selbst hineingemalt, nämlich hier in der Figur Johannes des Täufers. Wir wissen vom Leben dieses großen Mannes, dieses großen Malers, neben Albrecht Dürer und Hans Holbein, dem Jüngeren und vielleicht noch Lukas Cranach, der große Maler der Reformationszeit. Es gibt sogar bis zum heutigen Tag einen Streit darüber, ob er eigentlich, wie er eigentlich hieß, ob sein Name wirklich Grünewald lautete. Im Nachlassverzeichnis findet sich Meister Matthies, Maler, Niethard oder Gotthard. Das Niethard dürfte der Familienname sein. Also, es ist der Meister Matthies. Wir bleiben aber bei Grünewald, weil sich das so eingeprägt hat. Um 1475 oder 1480 ist er in Würzburg geboren. Er war lange Zeit Hofmaler im Dienst eines berühmt-berüchtigten Kirchenfürsten, des Albrecht von Brandenburg, Erzbischof zu Mainz, und ist 1528 in Halle an der Saale gestorben. Wie gesagt, Johannes der Täufer, aber gleichzeitig der Maler Matthias Grünewald. Das kann man sehr deutlich sehen an dieser Hand. Wenn Sie genau hinblicken, dann entdecken Sie, dass diese Hand ein Holzstück umklammert. Und dieses Holzstück ist wieder mit Drahtschlingen umwickelt. Das ist ein Instrument zur Befestigung eines Malerwerkzeugs. Also die weltberühmte Hand Johannes des Täufers ist gleichzeitig die Hand des Malers Grünewald. An den nachtschwarzen Himmel, dort über die Armbeuge, hat Grünewald einen Spruch gesetzt, ein Motto, ein Lebensprogramm für Johannes den Täufer und dann auch erregenderweise ein Lebensprogramm für den Maler. Wenn wir die Buchstaben entziffern, dann lesen wir auf Lateinisch das Bibelwort Illum oportet crescere, me autem minui. Jener, nämlich Jesus Christus, jener muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Sie wissen, das sagt Johannes der Täufer im 4. Evangelium. Und er sagt dieses Wort vom Abnehmen nicht mit Wehmut und Resignation, sondern er sagt es voller Jubel. Er war ja der Vorläufer und er ist nicht allein geblieben. Der Starke, der da kommen sollte, hat ihn nicht im Stich gelassen. Und deshalb kann jetzt der Täufer beiseite treten. Er kann im wörtlichen Sinn abdanken. Jener wächst. Und darauf kommt es an, dass jener wächst. Nun kann ich getrost abnehmen. Wenn die Sonne aufgeht, dann haben die Sterne ihr Werk getan. Ich finde es sehr schön, dass die alte Kirche mit Bedacht das Johannesfest, das ist die Zeit, wo die Johannisbeeren reif sind, das Johannesfest auf den Tag der Sommersonnenwende, auf den 24. Juni gelegt hat. Vielleicht erinnern Sie sich dieses Jahr einmal daran. Eben dieses Wortes wegen. Er muss wachsen. Die wahre Sonne Gottes, Jesus Christus, wächst. Was macht es, wenn die Tage, die Sonnentage dieser Welt kürzer werden? Also nicht nur er muss wachsen, sondern er soll wachsen. Und ich will gern abnehmen, wenn er nur wächst. Das Lebensmotto Johannes des Täufers. Und das wurde nun auch Satz, der über dem Weg des Malers Grünewald stand. Er hat das vielleicht 1515 noch ganz ahnungslos dort an die schwarze Wand gepinselt, aber es wurde dann das innere Gefälle seiner Biografie. Hofmaler war er bei Albrecht von Mainz. Albrecht von Mainz war der weltlichste aller damaligen deutschen Kirchenfürsten. Dieser Erzbischof hatte sich gegen hohe Summen eine so unerhörte Ämterhäufung vom Papst erkauft, dass das auch damals ein Skandal war und kirchenrechtlich gar nicht erlaubt. Natürlich hatte er nicht so viel Geld, man machte also damals schon Schulden, und zwar am besten bei dem Bankhaus Fugger in Augsburg. Schulden muss man zurückzahlen. Und so wurde ein schwunghafter Ablasshandel in Gang gebracht, bei dem sich der Papst und Albrecht von Mainz die Beute teilten. Der Papst, um die Peterskirche in Rom neu zu bauen, der andere, um seine Schulden zu decken. Als Chefmanager bei diesem Ablass gewann man den berüchtigten Propagandaprediger Johannes Tetzel. Und dabei sind wir mitten in der Reformationsgeschichte. Nicht dieser Ablass und der Ablassprediger Johannes Tetzel war ja der Anlass für die 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg. So ist also der Maler Matthias Grünewald als Hofmaler dieses Kirchenfürsten hinein verwickelt in die ganze Geschichte. Und das ist nun bewegend. Über kurz oder lang stellte sich ihm die Frage, wer denn nun eigentlich in seinem Leben zu wachsen habe. Wem der erste Rang gebühre, der eigenen Karriere oder dem gekreuzigten Herrn. Grünewald hat die Frage so entschieden, dass er 1526 den Dienst in Mainz quittiert hat. Und was jetzt kam, das stand in der Tat unter der Überschrift Abnehmen, Absteigen. 1526 finden wir den großen Künstler in Frankfurt am Main, und was tut er da? Er fabriziert Seife. Dann geht er nach Halle an der Saale und dort wird er vom Rat der Stadt weit unter seinen Fähigkeiten als, wie man damals sagte, Wasserkunstmacher beschäftigt. Der Wasserkunstmacher hatte dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Brunnen in der Stadt liefen. Im Jahre darauf ist er dann an der Pest gestorben. Abnehmen. Das vernagelte Kästchen mit seinem Nachlass, das birgt sein Geheimnis. In dem amtlichen Nachlassverzeichnis heißt es über den Inhalt, das Nu Testament ingebunden und sonst viel Scharteken lutherisch. Das Neue Testament in deutscher Übersetzung eingebunden und sonst viele lutherische Schriften. Ein Kunstgeschichtler hat einmal gesagt, wer zahlreiche Schriften des Reformators 27 seiner Predigten anschafft und sie dann des Einbindens für wert erachtet, wer dazu noch das Neue Testament in Luthers Übersetzung besitzt, der ist ganz gewiss nicht gleichgültig an der Lehre von der Erlösung vorübergegangen. Man wird das deutlicher sagen müssen. Dieser Grünewald ist in jenem bewegten Jahrhundert der Reformation einer der Zeugen Jesu Christi, nicht nur mit der gemalten Hand, sondern mit seinem ganzen Leben. Mit der These, mit dem Zeugnis nämlich, dass es für jedes Leben nur ein lohnendes Thema gäbe. Er muss wachsen. Das eigene Abnehmen ist gleichsam nur der dunkle Hintergrund, auf dem diese Leuchtschrift klarer wird. Er muss wachsen. Abnehmen musste der Künstler dann auch noch nach seinem Tod. Sein Name war verschollen, seine Werke wurden anderen zugeschrieben, Schongauer, Dürer, Baldungrin. Später tauchte dann die Fantasiebezeichnung Grünewald auf. Erst im 19. Jahrhundert bekam er seine Identität zurück, Matthies der Maler. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann so etwas wie eine Renaissance, nämlich die Expressionisten, jene Künstler, denen es nicht um Schönheit ging, sondern um den starken, den zwingenden Ausdruck. Die Expressionisten, die nicht den leisen Ton wollten, sondern den gellenden Schrei. Diese Expressionisten, die das Verzerrende, manchmal Schockierende, das Plakativ Deutliche suchten, diese Expressionisten haben in Grünewald einen ihrer Vorfahren, einen ihrer Erzväter gefunden. Er wurde sozusagen der Schutzpatron, der Held der Expressionisten. Aber sein eigentliches Thema, das Evangelium des Malers Matthies, trat dabei in den Hintergrund. Wir lassen dieses Bild einen Augenblick stehen und hören auf einen Choral. Wir schauen diesen Mann an, im Angesicht Johannes des Täufers, jener Maler, der mit seinem ganzen Leben nichts anders sein wollte als ein Evangelist, ein Zeuge Jesu Christi. Dieses Bild zeigt uns den großen Wandelaltar, wie er sich an Werktagen und in Bußzeiten darstellte. Das Bild ist besonders unschön, aber zur Orientierung doch ganz wichtig. Ein gewaltiges Mittelfeld, 2,69 Meter hoch, 3,07 Meter breit. Dazu dann links und rechts zwei Seitenflügel. Rechts, wir haben ihn schon gesehen, den Ordenspatron Antonius. Links außen den Märtyrer Sebastian. Der Spitalorden der Antoniter beschaffte sich das Geld damals durch einen päpstlich privilegierten Bettelbetrieb. Also die hatten, so wie die freien Werke und Missionen, die hatten schon so etwas wie einen Freundesbrief. Und man setzte werbewirksame Fluchblätter in Umlauf. Und auf diesen Fluchblättern, da erschienen die Heiligen, denen wir hier auch begegnen. Der heilige Sebastian, da links außen, der war gut gegen die Pest. Antonius rechts außen, gegen das höllische Feuer. Johannes der Täufer daneben und Johannes der Evangelist links im Mittelfeld in diesem flammend roten Gewand. Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist als Helfer gegen Epilepsie. Aber das ist eine sehr vordergründige Erklärung für die Komposition, für die Verbindung dieser ja auf den ersten Blick sehr wenig verwandten Figuren. Wir treten mit dem nächsten Bild näher heran. Bevor wir uns den Einzelheiten zuwenden, hören wir auf die Stimme des französischen Dichters, der einen holländisch klingenden Namen hat, Joris Karl Huysmans, der sich bereits im 19. Jahrhundert sehr um Grünewalds Werk gekümmert hat und mit geradezu beschwörenden Worten den Gekreuzigten vor Augen malte. Er sagt: Im alten Kloster unter Linden, da reckt der Meister sich uns gleich beim Eintritt wild entgegen, betäubt uns durch den entsetzlichen Nachtmar einer Kreuzigung, die wirkt wie ein Orkan einer entfesselten Kunst, der vorbeistürmt und uns mit sich reißt. Die Mitte der Bildfläche nimmt ein riesenhafter Christus ein, der gemessen an den anderen Gestalten weit über ihre Proportionen hinausgeht. Er ist an einen schlecht abgerindeten Baumstamm geschlagen, dessen frisches, helles Holz stellenweise sichtbar wird. Der Querpfahl, an dem die Hände festgenagelt sind, wird durch die Schwere des Körpers herabgezogen und bildet die Kurve eines gespannten Bogens. der Körper fahl und glänzend, mit Blut bespritzt, und von den Rutenspitzen, die in den klaffenden Wunden hängen geblieben sind, zerfetzt, rissig wie eine Kastanienschale. An den übermäßig langen Armen zucken die Hände krampfartig und greifen in die Luft. Die aneinandergepressten Kniegelenke stehen einwärts, und die durch einen Nagel übereinander geschlagenen Füße bilden nur noch einen verworrenen Knäuel von Muskeln, auf dem das verfärbte Fleisch und die schon blau gewordenen Fußnägel zu verwesen beginnen. Von einer gigantischen Dornenkrone beschwert, fällt das Haupt auf die aufgedunsene sackförmige Brust. So hatte er dulden können, röcheln, verrecken wie ein Strauchdieb, wie ein Hund in Schmutz und Niedrigkeit, als er im Abstieg bis ans Ende ging, bis zur Schmach der Verwesung, bis zum letzten eitrigen Schimpf. Ich möchte Sie auf zwei kleine Details aufmerksam machen. Wir hörten schon von diesem Querbalken, der sich dort oben so biegt. Einmal wird deutlich, der Realismus, den man in jener Zeit entdeckt. Dieser verbogene Balken nimmt das schwere Gewicht dieses überdimensionalen Körpers physikalisch ernst. Aber es ist mehr gemeint. Hier hängt ja der eine, der der Welt Sünde trägt. Paul Gerhardt hat gesungen von dem großen Weltgewichte. Da hängt der eine, der sich mit der Verdammnis der Menschheit beladen hat. Und es ist so, als ob der große mittelalterliche Theologe Anselm von Canterbury sich daneben stellte und uns fragen wollte, hast du bedacht, von welchem Gewicht die Sünde ist? Hast du das spezifische Gewicht der Sünde schon einmal bedacht? Es biegt sich unter dem Gewicht jener Balken dort oben. Aber wir können noch einen Schritt weiter gehen. Das Kreuz und der Leib Jesu bilden miteinander einen Bogen, den angespannten Bogen einer Armbrust. Ja, ist das denkbar? Der gekreuzigte Jesus sozusagen als Waffe? Armbrust? Bogen? Am Ende der Sintflutgeschichte, das kennen wir alle, steht ja das Gotteswort, ich habe meinen Bund geschlossen mit euch und allem lebenden Getier auf ewig, meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Mein Bogen soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Wir wissen dort in der Noah-Geschichte ist vom Regenbogen die Rede und doch nicht nur. Das hebräische Wort Keshet meint gleichzeitig den Kriegsbogen. Es wird also in der Noah-Geschichte erzählt, wie Gott abgerüstet hat. Wie Gott den Bogen, mit dem er auf die Menschheit vernichten zielte, in die Wolken hängte. Aus dem tödlichen Geschoss wird das Zeichen des Erbarmens. Grünewald sagt, und eigentlich ist das wahr geworden am Kreuz Jesu Christi. Nun ist das Heil da, nun ist Rettung da, nun gibt es Frieden. Gott hat Frieden gemacht. Nun ist groß Fried ohn Unterlass und wenn die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer fielen. Wir wenden uns jetzt dem Sinn dieses Bildes ein wenig näher zu. In der frühen Christenheit haben Bibelausleger die Regel aufgestellt, jede Bibelstelle habe einen drei- oder vierfachen Sinn. Also jeden Bibelvers müsse man auf mehreren Sinnebenen, in mehreren Bedeutungsschichten auslegen. Jeder Bibelvers sei wie ein mehrstöckiges Haus, so meinten die Väter. Diese Regel gilt auch bei der Betrachtung des Isenheimer Altars. Er ist also in gar keiner Weise flach, sondern mehrdimensional. Und wenigstens vier Dimensionen muss man erkennen und wir wollen sie uns ein wenig anschauen. Diese mittelalterlichen Altäre waren eben Denkbilder. Sie wandten sich an den Kopf und sie waren gleichzeitig Meditationsbilder, Sie wollten das Herz beanspruchen. Kopf und Herz sollten einbezogen werden, wenn jemand als Betrachter vor solch einem Altar stand. Nun, die erste Bedeutungsebene. Der Maler möchte uns vor Augen stellen, wie es damals war, um das Jahr 30, als Jesus, der Judenkönig, unter Pontius Pilatus so entsetzlich zu Tode gebracht wurde. Er möchte uns zu Augenzeugen der Geschichte machen. Das ist sozusagen die historische Ebene, die biblisch-geschichtliche Ebene. Dann eine zweite Schicht. Man wird ja fragen, was hatte dieses entsetzliche Geschehen für einen Sinn? War das nur ein weiterer Justizmord, ein weiteres Verbrechen? Und haben wir späteren Generationen irgendetwas mit diesem Sterben zu tun? Geht es uns an? Betrifft es uns? Die zweite Ebene des Bildes möchte diese dogmatische, diese theologische, diese lehrhafte Frage beantworten. Also biblische Geschichte und jetzt biblische Lehre. Dann eine dritte Schicht, dort unten zu Füßen des Kreuzes, links, sieht man ein kleines Salbgefäß, eine sehr edle italienische Fayencearbeit, mit Schnörkeln verziert, und man kann darauf die Jahreszahl 1515 entdecken. Das ist sicher die Datierung des Werkes, also wann es gemalt wurde, aber sicher sehr viel mehr. Grünewald hat eben dieses Bild als eine Predigt gemalt für die Menschen seiner Gegenwart, für die Christenheit von 1515. Das ist sozusagen die Predigtdimension, das Bild als Predigt. Und schließlich viertens, wir hörten schon, der Altar hat seine eigentliche Heimat im Hause der Aussätzigen, umbrandet von der Schmerzensflut im Spital der Antoniter. Wie lautet seine ganz persönliche Antwort an die Sterbenden? Was ist das Evangelium mitten im höllischen Feuer? Die vierte Ebene ist dann die seelsorgerliche. Also vier Sinnebenen, einmal die biblisch-geschichtliche, dann die biblisch-theologische, die dogmatische, dann die predigthafte und schließlich die seelsorgerliche. Heilsgeschichte, Lehre, Predigt und ganz persönlicher Zuspruch. Vier Stockwerke in dem einen Bild. Nun, wir wenden uns ganz rasch der ersten Ebene, der geschichtlichen, zu. Er neigte sein Haupt und verschied. Diesen Augenblick der Passionsgeschichte hat der Maler gestaltet. Schwer ist das Haupt Jesu auf die Brust gesunken. Schon beginnen die Farben der Verwesung grünlich schillernd den Körper zu überziehen. Es ist still geworden unter dem Kreuz. Nichts mehr von gaffender Menge, von spottenden Priestern, von würfelnden Soldaten. Geblieben ist eine kleine Gruppe, die sich unter dem Querbalken des Kreuzes sammelt und unter dem ausgestreckten Arm des Herrn wie unter einem schirmenden Dach. Gerade noch hat der Sterbende das Wort an die Mutter gerichtet und an den Jünger, hat beide zusammengesprochen, das ist dein Sohn, das ist deine Mutter. Selbst von unendlichem Schmerz gezeichnet, kann der Jünger doch seinem Auftrag gemäß die ohnmächtig zurücksinkende Maria mit seinem Arm umfangen und stützen. Die todbleiche Gestalt, das Gesicht hebt sich kaum von dem Weiß des Umhangs ab, sinkt hinein in eine rote Flut von Liebe. Das ist die Kunst des Expressionisten Grünewald. Er konnte eine ganze Figur, wie den Johannes, in einer einzigen Gebärde, in einer einzigen Geste zusammenfassen. Da sehen wir diesen anatomisch völlig überlangen Arm des Jüngers, und man hat bei Röntgenaufnahmen festgestellt, dass er die Finger an diesem überlangen Arm nachträglich noch länger gemalt hat. Also die ganze Gestalt ist in diese eine Bewegung hineingebündelt. Das ist Johannes. Das ist die Liebe, die aus der Liebe Jesu lebt. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, und die Mutter Jesu unter dem Kreuz. So war das damals, erzählt uns der Historiker Grünewald. Und am Fuß darunter, neben dem Salbgefäß, Maria Magdalena, die große Sünderin. Es wird uns ja von ihr erzählt, dass sie mit ihren Tränen die Füße Jesu benetzt und mit ihrem Haar sie abgetrocknet hat. Hier rinnt wieder ihr Haar wie eine Flut von Tränen an ihr herab, und ihre Gesichtszüge sind von unendlicher Qual entstellt. Es gibt zu der damaligen Zeit keine vergleichbaren Bilder von innerem Schmerz. Vergebens müht sie sich, die zuckenden, sich im Schmerz ringenden Finger zur Haltung des Gebets zusammenzufügen. Und zu dem allen gehört die Finsternis, die das ganze Land überzieht. Und man möchte bang fragen, wird das Licht, das diese Gruppe, die ja ganz nach vorn geschoben ist, wird das Licht auch noch verlöschen? Wird alles in übermächtigem Dunkel untergehen? Ist die Sonne der Welt gestorben? Vielleicht gibt es auch in unserem Leben Situationen, wo es so dunkel wird, wo es nur noch nach Verlöschen aussieht. Das letzte Wort Jesu im Johannesevangelium heißt ja auf Griechisch Tetelestai. Das kann man übersetzen, es ist vollbracht, es ist geschafft. Man kann aber auch übersetzen, jetzt ist alles am Ende. Es ist alles vorbei und es ist aus. Also ist das Schöpferwort ganz vom Anfang, es werde Licht, widerrufen? Hat die Nacht das Sagen, regiert das Tohu Wabohu? Das sind bange Karfreitagsfragen. Was hat dieses schreckliche Sterben für einen Sinn? Das ist die erste Ebene, die biblisch-geschichtliche. Sie entlässt uns mit einer Frage. Was fangen wir an mit diesem Ereignis vor 2000 Jahren? Die zweite Schicht. Hier tritt jemand auf. Als Prophet tritt er auf. Das Wort Prophet sollte man nicht so sehr mit Vorhersager übersetzen. Also der zukünftige Dinge vorhersagt. Das ist am Rande auch richtig. Aber ein Prophet ist zunächst einmal ein Hervorsager. Der Schwabe Blumhardt hat das mal wunderschön gesagt. Prophetie heißt hören, was droben gesagt wird. Hervorsagen. Einer, der jetzt uns die verborgenen Gedanken Gottes über diesem Dunkel enthüllen möchte. Und mit Johannes dem Täufer, so könnte man sagen, erheben sich all die Zeugen des alten Bundes, Abraham und David, Elia und Jesaja. Sie sind alle zur Stelle, das ist ihre Stunde. Dies ist der Tag, nachdem sie riefen und den sie von fern gesehen haben. Johannes der Täufer, der Hervorsager, der Prophet unter dem Kreuz. In seiner linken Hand hält er die Bibel. Das biblische Wort, das Alte Testament, müsste man sagen, Schlüsselwort ist es auch für diese Stunde. Johannes hat die Schrift geöffnet und bezeugt, was da geschehen ist in jener finsteren Stunde. Das war nicht bloß Unfall oder Zufall. Nichts ist Unfall oder Zufall, was aus Gottes Hand kommt. Das war nicht bloß ein weiterer Skandal unter den vielen Abscheulichkeiten dieser Welt. Nicht einfach ein weiteres Opfer brutaler Gewalt. Hier hat durch alle menschliche Bosheit hindurch Gott selbst sein Werk getan. Man kann nicht lesen, was dort geschrieben steht, das sind nur angedeutete Zeilen. Aber wenn wir es da reinschreiben und drucken sollten, was wäre anderes dran als jene Worte aus Jesaja 53? Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Unser Auge haftet unwillkürlich an dem ausgereckten Zeigefinger des Propheten. Wir haben schon gehört, es ist gleichzeitig die Hand des Malers. Im Mittelalter gab es ja Reliquien in jeder Menge. Es gab als Reliquie sogar den Schwanz des Esels vom Einzug in Jerusalem. Im Mittelalter wurde deshalb auch der Finger Johannes des Täufers gezeigt, der angebliche. Und dazu gibt es eine wunderschöne Legende, nämlich man habe die Leiche Johannes des Täufers verbrannt, aber bei dem Verbrennen habe dieser Finger beharrlich Widerstand geleistet. Als wollte er sagen, ich habe noch was zu tun, ich lasse mich nicht verbrennen, ich habe meinen Auftrag noch, solange die Welt steht, hinzuweisen auf Jesus Christus. Gleichgültig, ob Grünewald diese Überlieferung kannte, er hat ja in unvergleichlicher Weise den ganzen Johannes in dieser Geste verdichtet. Jeder Muskel an seinem Leib ist gestrafft, jede Sehne gespannt, alles verdichtet sich hinein in diese eine Gebärde. der ganze Mann ist Zeigefinger oder Fingerzeig. Bernhard von Clairvaux hat gesagt, er ist Indikator, Anzeiger, Wegweiser zu Jesus Christus. Um den geht's, sagt er. Wir fragen diesen Zeugen und Propheten, diesen Hervorsager weiter. Kannst du uns die Finsternis deuten? Es ist ja so finster geworden, dass die Nacht wie eine massive Wand dasteht, an die man sogar Sprüche malen kann. Kannst du uns die Finsternis deuten? Und wieder lässt der Prophet die geöffnete Bibel sprechen. Wisst ihr es denn nicht? Da steht es doch in Amos 8. Da, wo der Prophet Amos den großen Gerichtstag Gottes ankündigt, den Tag des Herrn. Zur selben Zeit, spricht Gott der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tage finster werden lassen. Versteht ihr, sagt uns dieser Zeuge, Karfreitag war dieser universale Gerichtstag Gottes. Da hat sich Gottes Fluch über der ganzen Bosheit der Menschheit, über allen Geschlechtern, den Gewesen und den noch kommenden, zusammengeballt. Und dann hat sich aus dieser Gewitterwolke der heilige Zorn Gottes und sein Gericht entladen. Und Gott hat dieses Gericht auf sich selbst gezogen. Unsere Sünde und unseren Tod hat er in sich hineingenommen. Das ist das Wunder von Karfreitag. Ihn hat es getroffen, stellvertretend für uns. Das ist gemeint mit jener Finsternis, von der wir lesen, um die sechste Stunde war eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. In dieser Gottesfinsternis, unter dem lastenden Schweigen, bricht aus der Tiefe der Anfechtung Jesu Schrei hervor, Eli, Eli, Lama. Mein Gott, nicht wozu, sondern warum? Warum hast du mich verlassen? Der Schrei aus der Hölle, der doch durchgreift zum Herzen des Vaters, Eli, mein Gott. Als Jesus um die neunte Stunde stirbt, so wird uns erzählt, stirbt mit diesem Schrei, da ist das Gottesgericht vollstreckt, da ist es zu Ende, da ist es vollbracht, da ist das jüngste Gericht an Jesus vollzogen. Und deshalb wird es hell. Die neunte Stunde, dadurch bricht das Licht, die Finsternis, man müsste sagen, da ist strahlender Sonnenschein. Das jüngste Gericht steht noch vor uns. Und doch liegt es hinter einem jeden von uns, der an Jesus Christus glaubt. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist in ihm geborgen. Das Licht leuchtet schon und die Finsternis ist besiegt. Diese Botschaft wird zu Füßen des Johannes noch einmal zur Darstellung gebracht. Da ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dass sein Blut in den Abendmahlskelch ergießt. So will das ganz persönlich bei uns ankommen. In, mit und unter Brot und Wein gibt sich Jesus uns selbst. Uns Menschen, die wir aus Fleisch und Blut sind und sterblich, uns Menschen, die wir aus Materie bestehen und Magen und Darm haben und einen Verdauungstrakt, uns gibt sich der lebendige Gott so, dass wir ihn essen und trinken dürfen. Glaubst du, sagt Luther, so hast du Christi Blut für dich vergossen. Das wird uns bei jeder Abendmahlsfeier neu zugesagt. Von der historischen, der geschichtlichen Seite haben wir gesprochen. Und jetzt davon, dass der Zeuge auftritt und sagt, das war die Wende aller Zeiten. Da hat Gott mitten in Tod und Untergang alles gut gemacht. Christi Blut für dich vergossen. Und nun die dritte Schicht. Was geht das den Menschen an 1515? Was geht das den Menschen an 1993? Also die Predigtdimension. Es ist ja erregend genug, dass unter dem Kreuz Jesu jemand steht, der damals geschichtlich gesehen bereits Jahre tot war. Johannes der Täufer, Sie kennen die Geschichte mit der Salome. Also da steht einer unter dem Kreuz, der gar nicht mehr lebte. Und dann, wenn es richtig ist, dass der Maler sich in diesem Propheten dargestellt hat, dann steht da unter dem Kreuz jemand, der mehr als ein Jahrtausend später geboren wurde, Matthias der Maler. Also der eine lebte nicht mehr und der andere lebte noch nicht. Beide sind sie in das Karfreitagsbild hineingestellt. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat das Wort geprägt von dem Gleichzeitigwerden mit Christus. In einem Negro-Spiritual klingt das ganz einfach. Warst du da, als sie kreuzigten den Herrn? Warst du da? Dieses Dabeisein, dieses Darinsein, dieses Einbezogensein, das ist Glaube. Glaube heißt nicht historische Spekulationen anstellen, sondern Glaube heißt, sich von diesem Geschehen so erfassen lassen, dass ich drin bin. Und in diesem glaubenden Drinsein, da finden die Vorfahren und die Nachkommen den Platz, den Gott ihnen zugedacht hat. Da gehören Adam und Eva hin und die letzte Generation unserer Weltgeschichte. All die Blutenden und Sterbenden und Verzweifelten, alle diejenigen, die in den psychiatrischen Kliniken und Irrenhäusern sich quälen, sie gehören dazu. Alles, was Menschen Antlitz trägt und Menschen Namen, hier hat es Heimatrecht. Deshalb hat der Künstler sich und damit spätere Generationen hineingemalt in dieses Bild. Für mich ist Jesus Christus gestorben, sagt der Meister Matthias. Für mich und für dich, der du dieses Bild betrachtest. Und wenn immer du dieses Bild siehst, sollst du wissen, es geht um dich. Und die Arme Jesu sind weit ausgebreitet und du bist herzlich eingeladen. Ist es dann verwunderlich, dass der Meister auch die übrigen Gestalten in Rollen seiner Zeit ornat mit dem runden Halskragen? Das heißt, es ist die Kirche dargestellt, Orden und Klerus, und zwar unterm Kreuz. Das heißt, die Kirche wird gefragt, steht sie wirklich unter dem Kreuz? Was sich so Kirche nennt, tut ja manches und rennt an manchen Orten verworren hin und her. Der Maler sagt, Kirche hat nur einen Platz, da wo sie unter dem Kreuz Jesu steht. Und nur da kann sie wirklich stehen. Man kann das auch so sagen, weiß ist in der alten Malerei immer Zeichen der Reinheit. Diese Maria ist nicht in sich die Heilige, aber jetzt ist sie umkleidet mit dem Gewand der Gerechtigkeit. Es ist alles gut geworden. Und der Johannes ist nicht an sich so lieb. Aber jetzt ist er eingekleidet in das blutfarbene Gewand der Liebe Jesu Christi. Die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe, die Jesus Christus schenkt, das sind Lebenselemente der Christenheit 1515 und 1993. Und dann darunter die Maria Magdalena. Sie stellt den Laienstand dar und was auffällig ist, ist ihr kostbares Gewand. Also das ist irgendwo auf der Königstraße gekauft worden und ist Zeichen eines sehr feinen Geschmacks. Ein Kunstgeschichtler spricht von sehr verwöhnten Farben und von dem Eindruck, als habe sich da jemand aus der Weltüppigkeit hinein verirrt in diese Nacht des Grauens. Also nicht nur für den Mönch und für die Nonne und für den Priester, sondern auch für diese vornehme Frau. Also nicht nur für die Einfachen, auch für sie. Nicht nur für die Intellektuellen, aber auch für sie. Nicht nur für die Geringen, auch für sie. Aber auch für die modisch Gekleideten, die Feinen und Kultivierten mit dem erlesenen Geschmack. Für alle gilt ein und dasselbe. Aller Geschmack, alle Kultiviertheit dieser Welt sinkt, wenn's recht ist, in den Staub vor dem elenden Gekreuzigten. Da steht das Salbgefäß, das ihm, dem Gekreuzigten, die Ehre erweisen möchte. Alle ernst gemeinte, alle eifrige Frömmigkeit, alles innere Erleben, das wird tief und wahr erst dort, wo es entspringt aus der Liebe zum Gekreuzigten. So ruft der Maler Grünewald als Zeuge seines Herrn, als Bußprediger und Freudenbote, kurz als Evangelist, seine Zeitgenossen unter das Kreuz. Damals galt der Ruf einer weithin verweltlichten Kirche, ebenso wie einer gebildeten, begüterten Oberschicht, Adel und Bürger, alle Schichten, jedermann, auch die armseligen Todeskandidaten im Spital. Evangelist und Seelsorger möchte dieser Grünewald sein. Und da sehen wir die verkrampften Hände der Maria Magdalena, Was mag sie beten? Was anders kann man beten unter dem Kreuz als Kyrie eleison? Herr, erbarme dies unser. Und was anderes kann man beten, als ich danke dir, Herr, und dir, Herr, möchte ich gehören im Leben und im Tod. Die dritte Schicht. Was ist damals geschichtlich passiert? Was ist von Gott her gesehen, zu Stand und Wesen gebracht worden? Was sagt uns das predigthaft? Und nun schließlich seelsorgerlich, was bedeutet das für die Ärmsten der Armen dort im Spital? Was sagt Grünewald als Seelsorger? Es war damals üblich, dass man die Kranken vor den Hochaltar brachte, also vor dieses Bild, jene Menschen, die an Antoniusfeuer erkrankt waren, dass man dort die Messe feierte, ihnen den Leib des Herrn reichte, für dich gegeben. Und man erhoffte und erbat dabei Wunderheilungen. Spontane Heilungen, die es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben hat und die doch nie die Regel gewesen sind. Auch nicht in Isenheim, auch nicht vor dem Altar Grünewalds. Die meisten werden schrecklich gestorben sein in jenem Spital, verwest bei lebendigem Leibe. Gibt es eine Botschaft für diese, eine Botschaft, die auch dann noch gilt, wenn man nicht gesundet, sondern den dunklen Weg in den Tod hinein antritt, der am Ende ja niemandem erspart bleibt? Diesen Kranken wird der gekreuzigte Christus gezeigt. Das ist schon der Tote, der Verstorbene. Für die erschreckend naturalistisch dargestellten Wunden am Leib des Herrn fand Grünewald seine Modelle bei den Patienten im Spital. Man muss sich das vorstellen. Er muss es ausgehalten haben dort in der Totenkammer. Er muss ganz nah bei ihnen gesessen haben, bei diesen Leichen, und scharf zugeschaut. Sie können ja heute in eine Versammlung von Menschen hineinfragen, wer hat noch nie einen Toten gesehen? Und bei den 30-, 40-Jährigen werden Sie feststellen, dass oft die Hälfte der Menschen noch nie einem Toten ins Angesicht gesehen haben. Grünewald hat sehr genau zugeschaut. Die grauenerregenden Verwesungstöne hat er genau getroffen. Mit dem Pinsel hat er genau kopiert. Er wollte ganz dran sein an der Wirklichkeit, an der dunkelsten Wirklichkeit unserer Welt und unseres Lebens. Verdrängen lohnt nicht und gilt nicht, sagt er. Ein Arzt, der Mediziner Richet, hat das Gemälde untersucht und sagt, Grünewald geht so sorgfältig vor in den Details, dass er sogar die entzündlichen Wundränder, die sich um die kleinen Eiterbeulen herum entwickeln, andeutet. Also geradezu ein Lehrbild für Mediziner. Mit einem Wort, Grünewald malt seinen von Dornen gepeinigten Christus als einen Hautkranken. Als Mitpatienten, als Leidensgefährten, als einen, der in dieselbe Kamera, in dasselbe Loch, in dieselbe Kammer mit hinein muss. So was nennen wir ja zu Deutsch Kamerad. Er teilt die Kammer dieser Leidenden und Sterbenden. Die Botschaft des Johannesevangeliums, das Wort ward Fleisch, das wird wirklich beim Wort genommen. Gott wurde Fleisch bis in den Zerfall des Fleisches hinein, bis in Grab und Verwesung. Das ist eine Botschaft, die quer durchgeht, durch alles, was die Religionen uns erzählen und alles aufsprengt. Dieses Wort vom Kreuz als das eigentliche Ärgernis, dass Gott hineingeht bis in den Zerfall des Fleisches und gerade darin seine Herrlichkeit offenbart. Doch das Entscheidende ist nicht diese unerhörte Solidarität, dass er einer von ihnen wird mit dieser furchtbaren Todesart, sondern dass er mittendrin doch gleichzeitig der ganz andere ist. Nicht wahr? Wir müssen sterben. Er hat den Tod gewählt. Wir werden geboren und niemand fragt uns. Er hat seine Geburt gewählt. Also mitten in den Vollzügen, in denen er uns ganz nahe ist, bei der Geburt und beim Sterben, ist er gleichzeitig der ganz andere. Er hat das alles gewählt. Er ist der ganz andere, weil er alles ändern will, indem er den Tod überwand. Gerade im Sterben ist er der andere. Und das ist dann wohl die seelsorgerliche Botschaft an die Menschen, die vor diesen Altar getragen werden. Blickt zu ihm, der in seinem Sterben all euer Sterben durchlitt, in seinem Schmerz all eure Schmerzen auf sich nahm, die körperlichen und die seelischen, und auch den Schmerz jener letzten Trennung von Gott, warum hast du mich verlassen? Und indem das alles auf sich zog, hat er uns die Schultern frei gemacht und uns das Tor aufgestoßen zum Leben. Im Mittelalter sang man ein ergreifendes Passionslied, vielleicht auch im Isenheimer Spital. Salve caput cruentatum, sei gegrüßt, du gekreuzigtes Haupt. Paul Gerhardt hat dieses lateinische Lied ins Deutsche übersetzt und neu gestaltet. O Haupt voll Blut und Wunden. Und wir hören auf diesen Choral und schauen ins Angesicht Jesu. Welt voll Teufel, wer? Von dem Passionsbild kommen wir zu der Versuchung des heiligen Antonius. Glaube an den gekreuzigten Herrn bedeutet stets Kreuzesnachfolge. Darauf müssen Christen sich gefasst machen. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wird die Botschaft vom Gekreuzigten auch da standhalten, wo die Teufel los sind? In diesem Erbauungsbuch in der goldenen Legende wird erzählt von den Teufeln, die diesen Eremiten, den Antonius, immer wieder heimsuchten, und der Kraft seiner Frömmigkeit hat er sie geradezu gereizt. Da erschienen die bösen Geister in mancherlei gräulicher Tiere Gestalt und zerzerrten ihn mit ihren Hörnern und Zähnen und Krallen gar jämmerlich. Aber auf einmal kam ein lichter Schein und verjagte die Teufel ganz und gar. Antonius ward alsbald gesund, so heißt es da. Es haben sich die Pforten der Hölle geöffnet und sie haben das Heer der Dämonen ausgespuckt. Und wie eine Sintflut, so springt die Gewalt des Bösen von allen Seiten über den Gottesmann herein. Wir sehen ein Gewirr von Ungeheuern so ineinander fluten, dass oft gar nicht mehr auszumachen ist, zu welchem Wesen diese Klaue oder jener Flügel oder jener Fuß gehören. Die dämonischen Wesen selbst sind wirre Kombinationen, gewaltsame Montagen, zusammengesetzt aus Gliedmaßen ganz unterschiedlicher Tiergattungen. Da gibt es Wolfszähne und Hirschgeweih, Krokodilsrachen, Fledermausflügel, Schildkröten, Leib- und Habichtschnabel und all das miteinander, ineinander, durcheinander. Wenn Sie in die Staatsgalerie kommen und die mittelalterlichen Bilder anschauen, immer wieder hat man das Dämonische so dargestellt. Diabolos, der Herr der Hölle, ist ja der Auseinanderbringer. Das Dämonische ist das Perverse, das Chaotische. Der Satan ist selbst nicht schöpferisch, er lebt davon, dass er Gottes gute Schöpfung zersetzt und verzerrt. Als am Anfang der Bibel die Geschöpfe aus Gottes guter Hand hervorgehen, da steht über ihnen das ordnende Wort, ein jegliches nach seiner Art. Hier jedoch wird jede Ordnung zerrissen, Fratzen, Karikaturen, Monster. Dämonie heißt, alles zerfällt, alles Sittliche. Das wurzelhaft Böse, die pure Lust am Frevel. Ja, dass man die Sünde geradezu als Emanzipation des Menschen feiert, das ist dämonisch. Doch das kosmische Gefüge zerbricht, Chaos überflutet alles. Auch jede rational-geistige Ordnung zerbricht. Mich erschreckt das immer am Fernsehen bei solchen Diskussionen über Abtreibung. Es gibt gar keine, nicht die geringste gemeinsame Gesprächsbasis mehr in unserer Gesellschaft. Also auch alle geistige Ordnung, nicht nur die Ordnung der Werte, zerbricht. Alle Vernunft wird zertrümmert, es triumphiert geradezu der Wahn. Und diese teuflische Tollheit hat Methode. Sie will Gottes Gottheit bestreiten. Aus Gottesdienst soll schwarze Messe werden und Gottes Lob soll in Lästerung umschlagen. In der Tat, die Hölle ist los. Und mitten unter diesen Ausgeburten der Hölle liegt Antonius, hingestreckt, gebissen, getreten, am Haar gerissen. Sein Mund öffnet sich, wohl zu einem Schrei, doch nicht zu einem Fluch. Das ist nun sehr seltsam. Mitten in diesem Chaos ist Antonius die einzig ruhende Gestalt. Sein Gewand ist nicht zerrissen, anders als beim Leichentuch Jesu. Sein Gesicht ist nicht zerkratzt, anders als bei seinem geschundenen Herrn. Es ist, als ob mitten in der Qual der Folter sich das erfüllte, was Paul Gerhardt als Abendsegen erfleht. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, so lass die Engel singen, dies Kind soll unverletzet sein. Nur, das geschieht nicht außerhalb der Anfechtungen, sondern das geschieht mittendrin. Und da zeigen sich Gottes güldne Waffen und seiner Engelschar. Da links von dem heiligen Antonius sehen wir ihn nun wieder, jenen an Antonius Feuer erkrankten Mann, bekleidet nur mit einer Gugel, so nannte man solch ein kapuzenförmiges Kleidungsstück. Kein Zweifel, hier wird höchst realistisch mit geradezu fotografischer Treue ein Krankheitsbild festgehalten. Kunstgeschichtler bezeugen uns, noch nie hat ein Maler es gewagt, in der Darstellung von Fäulnis und Verwesung so weit zu gehen. Kein medizinisches Lehrbuch von Hautkrankheiten enthält abstoßendere Abbildungen. Es handelt sich also hier fraglos um einen Menschen mit von Qual verzerrtem Gesicht. Gleichzeitig kommt etwas Befremdliches dazu. Einmal seine schamlose, seine geradezu obszöne Körperhaltung. Und wenn man dann diesen Fuß, den wir dort vorn sehen, verfolgen, dann sehen wir, das ist am Ende ja gar kein freigelegter Menschenfuß, kein Skelett, sondern man sieht da so etwas wie einen Enten- oder wie einen Froschfuß, sozusagen den teuflischen Drudenfuß. Also der leidende Mensch ist gleichzeitig als Krankheitsdämon dargestellt. Die Krankheit wird hier erfasst als eine Ausgeburt der Hölle. Die Dämonen greifen auch in diesem Antoniusfeuer nach diesen Menschen und wollen den tollen dämonischen Reigen erweitern. Was will dieses Wesen? Dort sagen jene Zwittergestalt, halb leidender Mensch, halb Krankheitsdämon. Ich denke, er hat eine doppelte Botschaft an die Sterbenden vor dem Hochaltar. Zunächst einmal, erkennt ihr in dem Kranken euer Ebenbild? Dann sollt ihr wissen, ihr seid in guter Gesellschaft. Es geht euch nicht anders als dem Glaubensvater Antonius. So wie er einst gequält wurde, so werdet ihr jetzt gequält. Wer sich in der Kirchengeschichte ein wenig umsieht, der Vergangenen und der Gegenwärtigen, der weiß etwas vom Leiden der Kinder Gottes. Aber mehr wird gesagt, diese Krankheit begegnet euch jetzt wie eine teuflische Versuchung. Sie will euch einreden, als habe jetzt in dieser Krankheit, in dieser Not, in diesem Leiden, in dieser Trauer Gott euch verlassen und vergessen. Als wäre ihr jetzt von Gottes Liebe verstoßen. Der Satan will euch den Trost der Bibel rauben. Sie sehen dort unten die Bibel, ist in der Hand dieses Kranken ein völlig zerfleddertes Buch. Der Satan will euch den bösen Rat einflüstern, den einst Hiob von seiner eigenen Frau bekam. Sag Gott ab und stirb. Dann wäre allerdings das höllische Feuer, an dem ihr leidet, wirklich ein höllisches Feuer. Ein Triumph der Hölle. Dann wäre das Hohngelächter der Dämonen, das durch eure Fieberträume klingt, wirklich. Aber seht, wie der gequälte Antonius, so öffnet nun auch dieser Mann seinen Mund zum Gebet. Mit letzter Kraft hat er den Kopf emporgehoben und sein Schrei, das ist gewiss, sein Schrei erreicht Gottes Ohr. Ob Gott wirklich antwortet? Über den Dämonen öffnet sich der Himmel. Wie in einer Vision wird uns dort oben der Thron Gottes gezeigt. Gottes Glanz bricht hervor, Licht vom unerschaffenen Lichte. Es tauchen die fernragenden Berggipfel in morgendlichem Leuchten auf. Gottes Tag bricht an. Das heißt, die Stunde der Gespenster und Geister ist vorbei. Das haben die Dämonen fertig gekriegt. Sie konnten die Hütte in Flammen setzen. Aber über den verkohlten Dachsparren fährt als Lichtgestalt dort angedeutet Gottes Engel herab. Sein Speer mit dem Kreuzeszeichen trifft den dämonischen Heerführer dort oben in der Mitte. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und diese teuflischen Gesellen, die fliehen nach links und rechts oder zerschellen an jener strahlenden Felswand wie jene geflügelte Schlange dort. Gewiss, die Leiden dieser Welt sind real. Die Welt von 1515 und die Welt heute ist voller Ängste. Und sie hat Gründe dazu. Es stirbt sich nicht bequem am Antoniusfeuer oder am Krebs oder in atomaren Katastrophen oder auch wenn der Satan unser Gewissen antrifft. Es lebt sich nicht bequem in Leid und Trauer und dennoch. Vor dem Glanz Gottes werden die finsteren Mächte Gestalten des Nichtigen, Spuk und Gespenst. Albträume sind sie, die vor der Klarheit des Tages nicht bestehen können. Ist das wahr? Ist der Scheck wirklich gedeckt? Darf man das behaupten? Ein Wörtlein kann nicht nur, sondern wird sie fällen? Alles hängt an diesem Osterbild. Das kühnste und revolutionärste Gemälde des ganzen Altars. Grünewald unternimmt hier ja etwas, was nicht einmal das Neue Testament tut. Im Neuen Testament wird ja nirgendwo erzählt, wie die Auferstehung Jesu vonstatten ging. Es wird berichtet, wie die Frauen das leere Grab entdeckten und es werden Erscheinungen Jesu vor seinen Jüngern erzählt, aber der Akt der Auferweckung selbst bleibt ein unausgesprächliches Geheimnis zwischen dem Vater und dem Sohn. Was dort am untersten Ort unserer Erde, nämlich am Platz der Verwesung, geschah, wie dort das neue Leben die Verwesung aufgefressen hat. Luther konnte das ja sagen. Jesus Christus hat den Tod aufgefressen, heruntergeschluckt. Wie das geschah, das wissen wir nicht. Grünewald versucht, sich dort heranzutasten. Bei anderen Meistern sieht das etwa so aus, Meister Bertram. Das ist ein schönes Gemälde mit dem Goldgrund der Ewigkeit dahinter. Aber im Grunde hat man den Eindruck, es ist ein wieder lebendig gewordener Jesus, der aussieht wie früher auch. Und bei Albrecht Dürer ist das trotz Strahlenglanz nicht anders. Es ist eigentlich ein Mann wohlproportioniert und kraftvoll wie ein griechischer Gott. Was Grünewald macht, was er hier wagt, ist etwas anderes. Er nimmt ein Wort des Paulus ernst, nämlich wir werden verwandelt werden. Auferstehung ist Verwandlung. Fleisch und Blut, auch Haut und Knochen, können das Reich Gottes nicht ererben. An die Stelle des alten, verwesenden Leibes wird der neue Leib treten. Was für ein geheimnisvolles Wort, wir werden verwandelt werden. Nicht Verwandlung bedeutet ja immer, dass da etwas Altes rigoros weg muss. Aber Verwandlung bedeutet auch, dass da etwas Altes in ganz neuer Gestalt bleibt. Verwandlung ist nicht einfach Schöpfung aus dem Nichts. Ganz gewiss ist aber Verwandlung nicht Behebung von Schönheitsfehlern, nicht Restauration, nicht Denkmalpflege. Es ist beides drin, das Bleiben und der radikale Neubeginn. Grünewald hat es als erster unternommen, die Auferweckung Jesu als Verwandlung darzustellen. Und man sieht das Leichentuch, wie in einem Strudel, wie von einem Wirbel gepackt, aus dem Grab emporfahren. In allen Farben des Regenbogens leuchtet es auf. Der Maler hat seine ganze Palette eingesetzt, bis es schließlich oben in einem Licht durchsichtig wird, dass das Geheimnis Gottes ist und nicht von dieser Welt. Dieses Leichentuch ist ein wehender Königsmantel, der sich um die Gestalt des Siegers legt. Und hier sieht man Jesus geradezu aus dem Grab emporschießen. Er wird aufwärts geschleudert, da ist nichts von einem mühsamen Emporklettern, das ist wahrhaft Himmelfahrt. Dabei hat Grünewald verschiedene Motive, benutzt einmal das, was ja mit unserem Weihnachtsfest zusammenhängt. Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Nicht wahr? Der 25. Dezember ist die Wintersonnenwende, so wie der Johannistag die Sommersonnenwende ist. Das wahre Licht geht jetzt auf über der Nacht der Welt. Und an den Rändern dieser aufgehenden Sonne sehen wir, wie Punkte die Sterne aufblitzen. Das heißt, das Ostergeschehen hat Bedeutung für die ganze Schöpfung. Das Weltall, das Universum hat einen Herrn bekommen, den Pantokrator Jesus, der alles neu machen wird. Alles ist durch ihn geworden und was er geschaffen hat, das lässt er sich nicht nehmen. Siehe, ich mache alles neu. Und dazu hat Grünewald die Evangeliumserzählung von der Verklärung Jesu hineingenommen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und die Himmelfahrt hat er einbezogen. Ihm ist jetzt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und was wichtig dabei ist, Grünewald hat den geschundenen Leichnam Jesu wohl in ein Wunder von Licht verwandelt, aber er hat ihn nicht verschwimmen oder sich auflösen lassen. Es geht in der christlichen Kunst und im christlichen Evangelium nicht um Vergeistigung. Alle Vergeistigung und auch Vergeistlichung will von der Welt weg. Es geht nicht um Vergeistlichung, sondern um Inkarnation, um Menschwerdung. Es geht darum, dass Gott, jetzt sage ich es mal, so ein unverschämter Materialist ist, dass er das, was er geschaffen hat, festhält, auch wenn er es grundlegend neu schafft. Darin hat der Oettinger ganz gewiss recht, dass das Ende aller Wege und Werke Gottes die Geistleiblichkeit hat, ist. Also die Gestalt Jesu bleibt als Gestalt sichtbar und es wäre gar keine Mühe, das Kreuz als Gerüst hinter diese Gestalt zu zeichnen. Wenn man einmal fragt, was hat denn der auferstandene Jesus von seinem irdischen Leib als Merkmal mitgenommen, dann heißt die Antwort doch wohl die Nägelmale. Die Nägelmale hat er mitgenommen, ausgerechnet. In meine Hände habe ich dich eingegraben, heißt es in Jesaja 49. Wir Menschen waren aktiv dabei, diese Wunden in die Hände Jesu zu treiben. Und diese Wunden hat er festgehalten, nicht um es uns irgendwann einmal heimzuzahlen, sondern um unseren Namen mit dem Seinen für alle Ewigkeit verwachsen sein zu lassen. Wie könnte mich nun irgendetwas, sei es höllisches Antoniusfeuer oder Weltkatastrophe, sei es der Tod eines anderen oder mein eigener, wie könnte irgendetwas von diesem Sieger trennen? Es ist vollbracht. In der Offenbarung des Johannes spricht Jesus den alles umstürzenden Satz, siehe, ich war tot. Umstürzend ist darin das kleine Wörtchen, ich war tot. Wir Menschen können vom Tod nur in der Gegenwartsform sprechen. Ich muss das mit Trauer sagen, meine Eltern sind tot. Und unser Ältester ist tot. Wir können nur in der Gegenwart vom Tod sprechen. Oder wir können als Menschen im Futur vom Tod sprechen, wenn wir das zu tun wagen. Wir werden einmal alle miteinander tot sein. Aber er spricht in der Vergangenheit vom Tod. Siehe, ich war tot. Während sonst immer die Tür ins Schloss fällt, wird hier sie weit aufgesprengt. Das ist ein Trompetenstoß. Ich war tot. Der Tod ist selbst Vergangenheit. Der Tod ist getötet. Er ist überwunden. Was an Jesus geschah, das ist nicht eine private Belohnung für ihn, sondern das gilt uns allen. Das ist Wende der Zeiten. Neuer Himmel, neue Erde. Ja, was ist Ostern? Ostern ist nach Grünewald der Triumph der Senkrechten über die Waagerechte, der Vertikalen über die Horizontale. Da sieht man, was übrig bleibt, wenn Ostern wird. Rechts dort sehen Sie einen gefällten Baumstumpf. Das hat mit Johannes dem Täufer zu tun. Er bekommt also Recht. Die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt. Da liegen sie also, diese Wächter. Es sind so kuriose Figuren. Die Wächter repräsentieren ja den Versuch, die alte Welt vor dem Christus-Sieg in Sicherheit zu bringen. Die Wächter sollen garantieren, dass jener Satz Tod ist Tod für immer gültig bleibt. Diese Wächter wollen den Status quo von Sünde, Tod und Teufel zementieren. Diese Wächter sind also Erzreaktionäre, Vertreter des alten Regimes. Das Grab soll unter Verschluss bleiben und das Wort todsicher soll weiter der Gipfel aller Gewissheiten sein. Todsicher. Manchmal benutzen Christen das sogar seltsamerweise. Das Amen in der Kirche ist jedenfalls viel sicherer als der Tod. Der Tod ist ein sehr unsicherer Kantonist geworden, seit Jesus auferstand. Grünewald macht das so, dass er den Leuten da so merkwürdige Ritterrüstungen gibt, die schon zur Zeit Grünewalds antiquiert waren. Die wollen also den Auferstandenen mit irgendwelchen Dingen aus der Requisitenkammer des Theaters bekämpfen. Wie lächerlich. Da liegt er also. Christen wissen nichts mehr von Tod sicher. Christen können eigentlich nur sagen, das ist Ostergewiss. Das ist Jesus Christus sicher. Und deshalb können sie es wagen, dem Tod ins Gesicht zu lachen. Bin am Ende. Wer kann so etwas malen? Wer kann das wagen, was alle Leute heute als ein Tabu benutzen oder von dem sie sich ganz merkwürdig faszinieren lassen, den Tod zu vergötzen? Wer kann ihn so realistisch einschätzen? Wer kann es sich leisten, als sensibler Künstler wochenlang mit Verseuchten und Verpesteten unter einem Dach zu leben? Wer kann es wagen, seinen Pinsel in die Farbe von Eiter und Fäulnis zu tauchen? Nur derjenige kann Verwesung malen, der von der großen Verwandlung weiß. Ja, so sieht das aus mit Menschen. Fleisch, das keine Form mehr hat, das zerfällt. Tod und Untergang. Aber diese ungeschminkte Diagnose kann jemand stellen, der die Therapie kennt. Wer keine Therapie kennt, wird auch als Mediziner mit der Diagnose sehr zurückhaltend sein, jedenfalls sie auszusprechen. Aber wenn das Leben erschienen ist, wenn der Sieg da ist, wenn man mit Blumhardt sagen kann, es muss doch alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist, wenn man singen darf, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, dann darf man es wagen, ein Realist zu sein. Man muss nicht träumen. Man muss auch nicht tiefenpsychologisch träumen von den angeblichen Seelenschätzen im Muttergrund unserer Seele. Man darf von sich selber wegschauen auf Jesus Christus hin. Und man darf mit Johannes dem Täufer die Bibel aufschlagen und jenes Wort lesen aus der Offenbarung, mit dem wir jetzt schließen. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Das heißt also, bis zu jenem Tage wird es Tränen auch in den Augen von Christen geben. Aber dann werden sie abgewischt. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.